Ja, der Predigt oder den Predigttext habe ich heute der sogenannten Perikopenreihe entnommen. Er steht im Hebräerbrief im 9. Kapitel und es sind die Verse 15, 26 bis 28. Dort lesen wir: Christus ist also der Vermittler eines neuen Bundes. Mit seinem Tod hat er für die unter dem ersten Bund begangenen Übertretungen bezahlt, sodass jetzt alle, die Gott berufen hat, losgekauft sind und das ihnen zugesagte unvergängliche Erbe in Besitz nehmen können. Tatsache jedoch ist, dass er nur einmal in die Welt kam, jetzt am Ende der Zeiten, um uns durch das Opfer seines eigenen Leibes von der Sünde zu befreien. Sterben müssen alle Menschen, aber sie sterben nur einmal und darauf folgt das Gericht. Genauso wurde auch Christus nur einmal als Opfer dargebracht, als Opfer, das die Sünden der ganzen Menschheit auf sich nahm. Wenn er wiederkommt, kommt er nicht mehr wegen der Sünde, sondern um denen Rettung zu bringen, die auf ihn warten. Soweit Gottes Wort für uns heute. Der Hebräerbrief birgt eigentlich eine Menge Fragen. Der Verfasser ist unklar, ebenso die Adressaten. Auch der Anlass ist nicht so ganz eindeutig. Es wird vermutet, dass er an Judenchristen geschrieben wurde, die, ich sag mal, ein bisschen glaubensmüde geworden waren. Christen, die unter Druck der Verfolgung und der Bedrängnis litten. Und der Brief wurde so etwa zwischen 80 und 90 nach Christus verfasst. Unter diesen Betrachtungen, also dass er an Judenchristen gerichtet ist, kann ich verstehen, dass der Verfasser von der jüdischen Theologie her die gute Nachricht von Christus darlegt. Und es wird ganz deutlich, wenn wir das ganze 9. Kapitel lesen würden. Er erklärt ihnen zum Beispiel die Bedeutung des Heiligtums und die Funktion der Priester nach den alten Ordnungen, die ihnen durchaus vertraut waren und die wir insbesondere in den Mosebüchern wiederfinden. Er spricht vom Allerheiligsten und das bezeichnet im Judentum den Raum, in dem die Bundeslade bewahrt wurde. Es gab ein Allerheiligstes im Mischkan und im Jerusalemer Tempel. Das Allerheiligste wurde nur einmal im Jahr zu Yom Kippur vom Hohepriester betreten. Dort stand eben die Bundeslade, die mit einem Deckel versehen war, an dessen Enden sich zwei Cherubim befanden. Vielleicht noch zur Erklärung: Mischkan, das ist eine von mehreren Bezeichnungen für das transportable Heiligtum, in welchem das Volk Israel den Tanach, also die Weisungen, die Propheten und die Schriften auf ihren Wanderungen nach dem Auszug aus Ägypten mitführte. Der Verfasser des Briefes führt dies ausführlich aus. Diesen rituellen und gesetzlichen Hintergrund und auch die Opferhandlung sollten wir im Hinterkopf haben, wenn wir den Predigttext besser verstehen wollen. Aber wir wollen uns heute nur auf die vorgeschlagenen Verse konzentrieren. Und da ist es zum ersten Mal, als erstes, Jesu Blut als Opfer vergossen. Nun, ich denke, Blutopfer sind bei uns meist unbekannt und sie kommen normalerweise in unserem gesellschaftlichen Leben wohl nicht mehr vor. Aber im Alten Testament galt das Gesetz Auge um Auge, Zahn um Zahn, Blut um Blut. Und wer also Blut vergossen hatte, dessen Blut wurde durch das Gericht ebenfalls gefordert. Und wenn Menschen gegen das Gesetz Gottes, das Moses für das Volk empfangen hatte, verstoßen hatten, dann wurde das mit einem Blutopfer gesühnt. Dazu wurden Opfertiere auf dem Altar zur Wiedergutmachung vor Gott verbrannt, sodass der Rauch zu ihm aufsteigen möge. Ich habe dann gelesen, dass die Anlässe für Opfer sehr verschieden waren. Sie reichten von einem Abend- oder Morgenopfer über Dankopfer, über Rauchopfer, Schuldopfer bis hin zu einem Gelübdeopfer. Der Sinn solcher rituellen Opferhandlungen bestand darin, Gott wieder gnädig zu stimmen, wenn Menschen Fehler gemacht hatten, wenn sie Schuld auf sich geladen hatten. Auch wir Christen heute kennen zumindest noch das Dankopfer, das eigentlich immer dann erbracht wird, wenn uns Gutes zuteil wurde. Und auch die sonntäglichen Kollekten werden manchmal noch als Dankopfer bezeichnet. Aber schließlich sprechen wir von dem Opfer, das Jesus auf Golgatha für uns gegeben hat. Das Sühneopfer, das die Schuld der Menschheit endgültig ausgetilgt hat. Ich weiß nicht, wir kennen wahrscheinlich alle diesen Spruch: Am Kreuz hängt einer, eigentlich sollte ich dort hängen. Und ich denke mal, darum geht es. Darum geht es. Wenn wir im Streit jemanden erschlagen oder wenn wir einen schweren Diebstahl begehen oder das Finanzamt um hohe Summen betrogen haben und wenn das vor Gericht kommt, dann lässt eine Strafe nicht auf sich warten. Glücklicherweise gibt es in Deutschland nicht mehr die Todesstrafe, aber auch eine lebenslange Haftstrafe, und das heißt mindestens 15 Jahre, wäre schon eine heftige Angelegenheit, oder? Und wenn dann unser bester Freund für uns in den Knast einzieht und wir frei kämen, dann, so stelle ich mir das immer vor, entspricht das in etwa dem, was Jesus für uns getan hat. Er hat unsere Strafe auf sich genommen. Wir sind frei. Im Vers 15 lesen wir also: Christus ist also der Vermittler eines neuen Bundes. Hast du schon mal einen Bund geschlossen? Oder ich frage andersrum, wann hast du zuletzt einen Bund geschlossen? Was ist denn überhaupt ein Bund? Und wo kommt er gegebenenfalls in unserem Leben heute noch vor? Bei der Hochzeit, ja. Einfach gesagt, also ein Bund ist zunächst einmal ein Vertrag, eine Übereinkunft zweier oder mehrerer Parteien mit Rechten und Pflichten der Vertragsschließenden. Wir kennen das aus einem Arbeitsverhältnis, beim Autokauf, und auch wenn wir morgen zu Aldi gehen und einen Beutel Kartoffeln kaufen, schließen wir einen Vertrag, der darin besteht, dass der Supermarkt uns anständige Ware gibt und ich dafür bezahle. Ein ganz normales Rechtsgeschäft also. Und dennoch, denke ich mal, können wir einen normalen Vertrag nicht gleichsetzen mit einem Bund. Der Begriff Bund beinhaltet nämlich wesentlich mehr als nur ein Kaufvertrag. Ein Bund ist die Allianz, die Koalition, eine Union, ein Zusammenschluss, der auf gegenseitige Verlässlichkeit und Treue aufgebaut ist. Im Französischen spricht man von einer Entente, die auf engem Einverständnis beruht. Die NATO ist zum Beispiel so ein Zusammenschluss. Hier gehen die Bündnispartner klare Versprechen ein, deren Einhaltung im Ernstfall von größter Bedeutung für alle Bündnispartner ist. Jesus ist also der Vermittler des neuen Bundes, den Gott, der Herr, mit den Menschen schließen will, die ihn ehren und ihm vertrauen. Und wisst ihr, dieser Bund, dieser Pakt hat eine deutlich höhere Qualität als alle Bündnisse, die Menschen schließen können. Durch diesen Bündnispartner Jesus Christus werden wir nämlich auch Erben, göttliche Erben des dreieinen Gottes. Und dieser Bund, dieser neue Bund ist zumindest von Gottes Seite her unauflöslich. Wir sind also Bündnispartner eines göttlichen Bündnisses. Und wir haben damit eine Zusage, eine Versprechung, dass dieser große Schöpfergott ihn nicht brechen wird. Es ist so, wie auch wie er es für die menschliche Ehe gewollt hat. Ich weiß ja nicht, warum du deinen Ehebund geschlossen hast oder bei den Jüngeren, wenn du mit dem Gedanken spielst, den lieben Menschen an deiner Seite zu heiraten. Aber ist es nicht so, dass da ganz tief in dir eine Liebe wächst, die dir so ein Kribbeln im Bauch verursacht? Ist es nicht so, dass bei dir innerlich die Sonne aufgeht, wenn er oder sie auf dich zukommen? Ist die Welt um dich herum nicht sehr viel heller geworden, seitdem er oder sie da ist? Ich denke, die erste Liebe ist etwas ganz Besonderes. Sie setzt Weichen für ein tragfähiges, dauerhaftes Ehebündnis. Und die Ehe ist ja auch von Gott her auf Dauer angelegt. Leider widerspricht das der geübten Praxis, zumindest hier in Sachsen-Anhalt. Ich habe gelesen, die Scheidungsrate in Sachsen-Anhalt liegt bei etwa 40%. Und ich finde, das ist sehr, sehr traurig. Hinzu kommt, dass immer weniger Partnerschaften durch eine Ehe geschlossen werden. Auch das widerspricht eindeutig dem Willen Gottes. Ja, aber auch die erfahrenen Eheleute tun sich manchmal schwer im Zusammenleben. Ich fürchte, die Alltagsroutine lässt manchmal die große Liebe füreinander ein bisschen schwächeln. Und deswegen möchte ich für diese Ehen hier einen Tipp geben. Ich habe als Banker mal gelernt und auch erfahren, eigentlich regelmäßig erfahren, dass ein Unternehmer, wenn er aufhört, in sein Unternehmen zu investieren, mit großer Sicherheit bald insolvent, halt zahlungsunfähig wird und dass er beim Amtsgericht Insolvenz beantragen muss. Und ich denke, ähnlich ist es mit der Ehe. Wenn die Partner aufhören, sich umeinander zu bemühen, in die Ehe zu investieren, dann kann das schnell zu einem Ende führen. Dabei gibt es zahllose Möglichkeiten, Ideen, Aufmerksamkeiten, die dem anderen zeigen können, dass ich für ihn da bin, dass ich für meinen Mann, für meine Frau noch interessant bin, dass er sich um sich kümmert. Eben aufmerksam sein für das, was in der Ehe geschieht. Das kann ganz einfach mal außerhalb der Reihe eine Blume sein, ein kleiner Zettel am Morgen mit einem lieben Gruß, ein Dankeschön für das leckere Essen oder hin und wieder mal oder vielleicht regelmäßig wäre noch besser, ein Eheabend oder ein ganzer Ehetag. Wisst ihr, ebenso ist das mit der Beziehung zu Jesus, die Hinwendung zu unserem Herrn. Auch da sollten wir immer dranbleiben und diesen Bund immer wieder neu mit Leben füllen. Dieser Bund ist auf Treue und Vertrauen gegründet. Und Jesus ist der Vermittler, der es uns möglich macht, dass dieser Bund zustande kommen kann, wenn wir es wollen. Er hat praktisch die Zugangsvoraussetzung geschaffen, dass wir in diesen Bund eintreten können, weil er unsere Schuld getilgt hat, weil wir durch seinen Tod schuldlos vor Gott stehen können. Weil uns durch seinen Tod nichts mehr trennt von unserem Bundespartner. Ja, es ist ein heiliger Bund, so wie Gott ihn mit Abraham, Isaak und Jakob geschlossen hat. Also einen Vertrag zwischen Mensch und Gott. Ich habe mir überlegt, eigentlich ist das doch völlig undenkbar und ausgeschlossen. Es ist etwa so ausgeschlossen, wie wenn wir einen Bund, entschuldigt bitte diesen Vergleich, wenn ich einen Bund mit meinem Hauskaninchen, meiner Katze oder Hamster schließen würde. Mensch und Tier sind doch völlig unterschiedliche Natur. Und ebenso wie Mensch und Gott von verschiedener Art sind. Da ist der Schöpfer und wir sind der Ton in seiner Hand. Ich möchte uns heute dafür sensibilisieren, dass wir erkennen, wie wichtig und wie wertvoll dieser Bund ist. Er bringt uns das ewige Leben. Gut, ich denke, die meisten von uns, die heute hier sind, haben das schon viele Male gehört. Aber seien wir mal ehrlich, eigentlich können wir uns das Leben in der Ewigkeit eigentlich nur vorstellen davon, nachdenken, aber wir haben das noch nie erlebt oder gesehen. Die Ewigkeit bei Gott, dem Herrn, dem Schöpfer des Universums und allen Lebens. Und da stellt sich die Frage natürlich, was macht uns eigentlich so sicher, dass wir diese Ewigkeit auch erleben werden? Was macht uns da so sicher? Ich denke, es gibt drei Belegmittel dafür. Erstens, ist es das Wort Gottes, das in der Bibel aufgeschrieben wurde. Zweitens gibt es glaubhafte Zeugnisse von unzähligen Menschen in der Vergangenheit, aber auch heute dafür. Und das dritte Belegmittel ist der Heilige Geist, der uns die Wahrheit lehrt und zeigt, die göttliche Inspiration, das Reden Gottes zu uns ganz persönlich. Und alle drei bezeugen das eine. Da ist der gnädige, der liebevolle, der barmherzige Gott, der uns durch Jesus Christus, den Christus, ganz persönlich genährt hat, der in uns lebt und wir in ihm. Wir leben in einer engsten Beziehung mit diesem Schöpfer. Das ist einmalig, das gibt es kein zweites Mal. Jesus hat durch seinen Opfertod möglich gemacht. Er hat uns gerettet vor dem Gericht und der möglichen Verdammung in den ewigen Tod. Wenn er wiederkommt, kommt er nicht mehr wegen der Sünde, sondern um denen Rettung zu bringen, die auf ihn warten. Entschuldigung, aber ich habe schon wieder zwei Fragen. Erstens, wartest du tatsächlich auf Jesus? Wartest du wirklich auf Jesus? Welche Rettung soll er dir bringen? Zur ersten Frage, wann hast du zuletzt darüber nachgedacht, wann das wohl sein könnte, dass Jesus wiederkommt? Spielt diese Frage in deinem Leben überhaupt eine Rolle? Ich denke, das Problem ist doch, dass die Christen schon seit fast 2000 Jahren darauf warten, dass dieser Tag kommt. Und wir wissen auch, Jesus hat gesagt, dass niemand den Tag und die Stunde kennt, wann das eintreffen wird. Und vielleicht hat deshalb dieser Gedanke, diese Vorstellung wohl nicht mehr unbedingt die erste Priorität in unserem täglichen Leben. Ja, manchmal scheint uns dieser Tag noch in unendlich weiter Ferne. Und noch eine Frage, was geht in dir vor, wenn du an diesen Tag denkst? Was empfindest du bei dem Gedanken, dass Jesus vielleicht schon morgen wiederkommen könnte? Schwingt da Freude und Begeisterung mit? Oder bereitet dir das vielleicht eher sorgenvolle Gedanken? Kommen da doch noch ein paar Zweifel auf? Habe ich wirklich immer alles richtig gemacht? Was ist, wenn ich die Anforderungen Gottes nicht erfüllt habe? Wisst ihr, ich fürchte, es ist der Satan, der dich mit diesen Fragen in Versuchung führen will. Sollte Gott gesagt haben, dass du das und das tun musst, so ähnlich lesen wir es auch in der Bibel. Wir kennen diese Fragestellung. Wenn wir das, was wir eben gelesen haben, wirklich, wenn wir dem Glauben schenken, dann wird Jesus doch wiederkommen, um denen Rettung zu bringen, die auf ihn warten. So heißt es doch. Glaubst du das? Glaubst du das wirklich? Und Jesus bringt Rettung von all diesen Anklagen. Er rettet dich und mich vor den immerwährenden, listigen Angriffen des Teufels. Er rettet mich vor dem Gericht, das über alle Menschen auf diese Erde kommen werden, den Lebenden und auch denen, die schon gestorben sind. Er rettet vor dem Gericht. Jesus ist unser Retter. Glaubst du das? Vertraust du darauf? Wenn das so ist, dann sage ich jetzt einfach, ja, ich vertraue Jesus, meinem Retter. Amen. Amen. Was haben wir heute Morgen also gehört? Heiner hat uns noch einmal die Geschehnisse von Golgatha vorgelesen. Dort wurde das vollendet, was lange Zeit vorher schon angekündigt worden war. Der König der Juden wurde hingerichtet. Selbst die Verlosung seiner Kleider war vorhergesagt worden und Jesus kümmert sich selbst noch im Tode um seine Mutter und sorgt für ihre Versorgung durch Johannes. Jesus opferte sein Leben für unsere Vergehen. Wisst ihr, da ist Blut geflossen und eine Kreuzigung war schon damals eine der brutalsten Todesarten. Welch eine große Liebe muss dahinter stehen, dass er diese Marter auf sich nahm. Und am Kreuz hing einer, eigentlich sollte ich dort hängen. Wisst ihr, das sollte immer ein Grund sein für uns zu jeder Zeit, für Dankbarkeit, für Demut, für Ehrerbietung. Durch Jesus wurde uns auf Golgatha ein neuer Bund angetragen, ein ewiger Bund, ein göttlicher Bund. und wir haben nichts dazu getan und in keiner Weise verdient. Es ist ein göttliches Geschenk. Es bringt uns zum Leben, wenn wir es annehmen. Es ist ein Bund, der auf Treue, Verbindlichkeit und Vertrauen ausgerichtet ist. Ein Bund von höchster Qualität. Wenn Jesus wiederkommt, wird er nicht mehr wegen der Sünde, sondern um denen Rettung zu bringen, die auf ihn warten. Ja, diese Rettung wünschen wir. Deshalb wollen wir auf ihn warten. Bei ihm sind wir sicher. Wir sind heute schon seine Erben und Königskinder des Heiligen Vaters. Das ist absolut das Größte. Das ist Freude pur. Das darf uns nicht ruhen lassen, diesen Heiligen, diesen Ewigen, diesen Barmherzigen und Liebevollen zu verherrlichen. Denn das ist unsere Bestimmung und das wollen wir tun. Halleluja. Amen.